Moin Lukas.
Moin Lutz.
Wenn wir das hier aufnehmen, dann ist DFB-Pokal noch nicht gewesen, aber wenn diese Folge rauskommt, dann war schon DFB, nee, es war sogar schon der erste Bundesligaspieltag. Letzte Woche war schon der DFB-Pokal und jetzt sind wir schon wieder mitten in der Bundesliga. Aber heute machen wir erstmal eine kleine Prognose, würde ich sagen.
Oh ja.
Also eigentlich war der erste Spieltag jetzt schon, wenn wir es aufnehmen, war noch nicht. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns und wir machen heute eine kleine Zweitliga- und Erstliga-Prognose. Hier kommt erstmal das Intro. Gleich sind wir wieder da. So, jetzt habe ich mir ausnahmsweise mal nicht dokumentiert, notiert, welche Folge wir heute haben, Lukas.
76, Lutz. 76.
Ach, stimmt, letztes Mal war eine relativ rund, also nicht rund im Sinne von eine gerade Zahl, aber ja, was ist das in Hochzeiten 75? Das ist dann schon sowas wie Diamant oder so, ne?
Ja, also ich meine, wir müssen natürlich ein kleines Sternchen an die 76 machen, weil wir nehmen ja teilweise Pre-Content, predefined Content auf, aber wann wir welche Folge ausstrahlen, das steht ja noch in den Sternen. Dementsprechend, das kann gut sein, dass das hier die 76 oder 77 ist.
Ja, da gucken wir mal. Ich glaube, das wird die 76 sein. Ich gucke gerade noch mal letztes Mal. Was haben wir letztes Mal? Ja, ist ja auch egal. Wir werden auf jeden Fall, ihr werdet es sehen.
Ja.
Ihr werdet es sehen und hören und das ist doch eigentlich gar nicht so super wichtig. Nee, stimmt. Letztes Mal haben wir die 76 aufgenommen. Da haben wir auch nochmal ausführlicher erklärt, was wir jetzt hier vorhaben. Das müssen wir diese Woche nicht machen. Dementsprechend muss ja die Folge letzte Woche die erste sein, weil sonst denken die Leute, Moment mal, was habt ihr hier mit dem euer ganzen Konzept gemacht? Ihr habt es über den Haufen geworfen und habt uns nichts davon gesagt. Also ja, denn das ist heute die Folge 77.
Ja, aber ist auch geil, wie wir mittlerweile, wie die Leute jetzt zuhören, wie wir so Fibonacci-mäßig unser eigenes Konzept versuchen zu verstehen.
Ja, Herrgott, wir sind jetzt auch neu in dieser Welt und haben uns dann so noch ein bisschen umgestellt. Wenn ihr das jetzt hier hört und euch fragt, was labern diese beiden Typen da, dann hört euch die Folge von letzter Woche an, da erklären wir das ausführlich. Heute machen wir die große Couch-Capitano-Prognose mit unseren Top 3. Ich sehe gerade, ich habe mir gar keine Flop 3 für die zweite Liga aufgeschrieben. Das muss ich gleich on the fly machen. Top 3, Flop 3. Zweite Liga und dann kümmern wir uns natürlich um die Bundesliga. Der erste Spieltag ist gerade gelaufen. Wir haben noch keine Ahnung, weil wir das hier aufnehmen am Sonntagabend, den 10.8., zwei Wochen vor Ablauf oder vor Ende des ersten Bundesliga-Spieltags. Ihr wisst mehr als wir zu diesem Zeitpunkt, aber das soll uns nicht davon abhalten, schon mal einen Blick in die nahe Zukunft zu werfen. Und ich glaube, so viel passiert auch nicht mehr auf dem Transfermarkt, auch wenn noch drei Wochen sind. Aber die meisten Kader sind denn doch schon relativ gut ausgestattet und da werden nicht mehr jetzt komplette Kader umgeworfen. Deswegen kann man da schon auch mal einen Blick in die erste Liga werfen. Aber wir starten gleich natürlich mit der zweiten Liga. Wir wollen hier einen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Da wissen wir auch schon zwei Spieltage. Ich habe ganz bewusst versucht, mich da nicht von zu beeinflussen lassen, weil wir wissen alle, the trend is your friend. Habe ich ausgeblendet. Ich habe es wirklich komplett versucht, nicht in meine Bewertung mit einzuziehen. Hast du das auch gemacht, Lukas? Oder ja, hast du gesagt,
auch?
Ja, natürlich doch.
Natürlich doch. Also ich meine, ich habe mir Gedanken gemacht, in dem Moment, als feststand, wer in der zweiten Liga spielen würde, nachdem die Relegationsspiele durch waren, da habe ich mir schon versucht, ein Urteil zu bilden. Und ich glaube, was die Prognose jetzt angeht, die wir gleich besprechen, es hat sich nicht viel geändert.
Ja, das ist ja tatsächlich dadurch, dass wir beide Anhänger von Vereinen sind, die jetzt endlich nicht mehr in dieser Liga teilnehmen werden, können wir da auch ein bisschen entspannter draufblicken, was ich nach 7 Jahren zweiter Liga mit dem HSV auch ganz angenehm finde, dass ich jetzt eigentlich sagen kann, auch weißt du was, ich gucke da auf die Top 3 und freue mich auf nächstes Jahr, gegen wen man denn spielt, wenn der HSV drin bleibt. Aber alles darunter, das muss ich mir eigentlich nicht mehr so ganz genau angucken. Auch wenn es natürlich jetzt, bevor die Bundesliga wieder losgegangen ist und auch der DFB-Pokal, ich nehme alles, was ich kriegen kann, muss ich sagen. Ich bin aktuell schon wieder in so einem Zustand von Fußball. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, eigentlich die Fußballwelt völlig überladen. Club-WM etc., alle möglichen Wettbewerbe haben wir uns nicht angeguckt. Und dementsprechend ist jetzt der Durst nach Bundesliga und auch zweiter Bundesliga, der ist bei mir schon wieder relativ ausgeprägt. Wie war das bei dir in den letzten Wochen?
Oh ja, ähnlich. Eigentlich fast identisch. Ne? Das von dir angesprochen hat mich nicht die Bohne gejuckt, aber ich habe natürlich super neugierig und gespannt die Transferperiode vom FC verfolgt, weil wir ja auch lange pausieren mussten und das ist jetzt der erste Sommer, in dem wir wieder wirklich einkaufen dürfen und auch verkaufen dürfen. Und dementsprechend bin ich echt vorfreudig, bin aber auch insgesamt vorfreudig auf die Bundesliga. Ich habe mir jetzt in der zweiten Liga ein bisschen was reingezogen zwischendurch, aber da merke ich, dass ich bin so froh, da raus zu sein, auch wenn ich nur ein Jahr drin war. Also tell me about it, was du dir jetzt denkst mit deinen 7 Saisons, aber ich verfolge das jetzt, weil aktuell nichts anderes da ist. Ne? Bundesliga, ich habe so Bock drauf.
Ja, absolut. Ich liebe auch diesen kleinen Puffer dazwischen, nochmal den DFB-Pokal, die zweite Liga, dann schon 2 Spieltage am Start, dann kommt nochmal dieses deutschlandweite Ereignis mit dem DFB-Pokal. Da hat man immer ein paar geile Überraschungen dabei und das wirft vielleicht den einen oder anderen Verein schon in die erste Krise, bevor die Bundesliga überhaupt losgegangen ist. Finde ich immer geil. Ich kann mich noch richtig gut an so ein paar Erstrunden erinnern, wo dann der Verein auch in der Liga richtig am Struggeln war. Ich erinnere mich da noch, Berliner AK gegen Hoffenheim mit einem neu verpflichteten Tim Wiese 5:0 untergegangen. Und dementsprechend ist auch die gesamte Karriere von Tim Wiese bei Hoffenheim eigentlich schon richtig schlecht gestartet und ist auch nicht wirklich besser geworden. So ein paar legendäre erste Runden aus hat man da immer noch im Kopf. Ich meine, HSV Köln, die sind auch regelmäßig in der ersten Runde rausgeflogen. Kann man ein Lied von singen, wenn man irgendwie über 20, 25, 30 Jahre Fan von einem Verein ist, dann hat man eigentlich immer schon so ein paar richtig bittere erste Runden Verabschiedungen im DFB-Pokal schon mitgenommen. Hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, das war die schlimmste Pokalniederlage? Also ja, schon in den ersten Runden, also was so richtig bitter war.
Boah, ja, ich war mal in Bremen, gegen Bremen 2, war ich live vor Ort sogar, da sind wir rausgeflogen, das war unglaublich bitter. Ich muss sagen, also ich würde da jetzt tatsächlich mal versuchen, irgendwie die Statistiken zu bemühen. Ich weiß gar nicht, ob der FC so ein typischer, wir fliegen in der ersten Runde raus, Bundesligist war in den letzten 10 Jahren. Aber ich guck mal gerade nebenbei. Also wir sind...
Ich google auch gerade schon.
Nee, also wir sind so häufig war das nicht. Guck mal, wir sind seit 2005 erst 2-mal in der ersten Runde rausgegangen. Das ist absolut überschaubar. Und ihr dahingegen 3- oder 4-mal. Ja?
Na gut. Und einmal ja auch in der jüngeren Vergangenheit, 21-22, Achtelfinale HSV gegen Köln. Das war das Ding, wo Kainz über ein ausgerutschtes beim Elfmeter und Doppelberührung beim entscheidenden Elfmeter. Dementsprechend der HSV da weitergekommen. Das war auch eine richtig wilde Pokalsaison. Ich glaube, da hat der HSV, die sind bis ins Halbfinale gekommen und haben aber bis zum Halbfinale, wo sie noch ausgeschieden sind, ich glaube, das war das Spiel gegen Freiburg, relativ schnell 3-0. Die haben 3-mal im Elfmeterschießen sind die weitergekommen oder so. Es war so eine richtig wilde Pokalsaison.
Ja. Ja, verrückt. Also schöne Statistik, die ich hier nebenbei. Es gibt hier Saisons, also in einer Saison sind in der ersten Runde, und jetzt schnall dich an, als Bundesligisten Energie Cottbus, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, St. Pauli und FC Nürnberg rausgeflogen. Das ist alleine schon geil, also das war 2001, 2002. Geile Tableaus, die sich da gebildet haben aus Mannschaften, die teilweise jetzt sonst wo rumdümpeln. Die Zeiten haben sich geändert, Lutz. Die Zeiten haben sich geändert.
Ja, das kann man wohl sagen. Energie Cottbus hat mit der Bundesliga schon sehr lange nichts mehr am Hut. Ja, finde ich auch okay. Für Energie Cottbus ist für mich tatsächlich so ein richtig klassischer Zweitliga-Verein. Da würde ich sie auch eigentlich ganz gerne wieder sehen. Weil ja, es gibt hier und da den ein oder anderen Ostverein und jetzt haben wir in der zweiten Liga auch wieder Dynamo Dresden, aber Cottbus in der zweiten Liga, das fand ich schon gut. Yes, insgesamt irgendwie, auch wenn die Anhängerschaft und auch so das Umfeld Cottbus doch immer auch mit Rassismus zu kämpfen hat, der Verein Energie, den fand ich immer irgendwie besonders und sympathisch. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich kann das nicht an objektiven Parameter benennen, warum ich die irgendwie cool finde. Das ist ganz subjektiv. Alleine der Name, Energie Cottbus, das hat einfach schon irgendwie so einen Klang. Das weiß ich nicht. Das finde ich einfach geil.
Ich kenne keinen anderen Verein in Deutschland oder überhaupt, der Energie irgendwas heißt. Gibt's hundertprozentig. Aber im Profifußball ist mir nichts bekannt.
Ja, also Ostvereine haben oftmals irgendwie so wilde Namen. Es gibt auch Chemie Leipzig, Lokomotive. Ja, also irgendwie haben die sich da noch ein bisschen mehr Mühe gegeben als immer 3/4 der Profivereine, erster FC oder FC irgendwas. vielleicht noch mal ein freches SV irgendwo hinten rangehängt, aber oder das ist doch alles schon relativ gleich und ähnlich. Da muss ich sagen, haben sich die Ostvereine ein bisschen mehr Mühe gegeben, finde ich eigentlich ganz cool. Lukas, wollen wir heute überhaupt noch mal so ein bisschen auf aktuellere Sachen eingehen oder wollen wir einfach heute ganz kurz und knackig unsere Prognose rausballern? Prognose, na gut. Dann würde ich sagen, machen wir genau das. Vielleicht fällt uns hier und da zu dem einen oder anderen Take auch noch eine kleine Anekdote ein. Die lassen wir einfach fliegend einfließen, aber dann lass uns doch einfach mal schon mal in die Prognose reinhüpfen. Zweite Liga. Mhm. Wir fangen an chronologisch mit den Aufsteigern und machen weiter mit den Absteigern, bevor wir zur ersten Liga kommen. Ich habe auch eben noch mal on the fly hier schon mal meine Flop 3 noch nachgereicht. Das ist mir relativ leicht gefallen, weil da habe ich schon 2, 3 vorher im Auge gehabt. Die habe ich nur noch mal kurz zusammengesammelt und niedergeschrieben und ich bin bereit. Wollen wir nach und nach machen oder wollen wir jeder unsere 3 hintereinander präsentieren und dann drüber sprechen?
Nach und nach.
Nach und nach, okay. Ich habe auf dem letzten, wir fangen mit den Top 3 an. Yes. Ich sage, als erster geht hoch. Ich halte sehr, sehr viel vom gesamten Konzept und hoffe, dass dieser Verein endlich aus dem Mittelmaß der zweiten Liga aus den letzten Jahren herauskommt. Hat schon einige gute Entwicklungen gemacht als Verein und man dachte eigentlich, ja, jetzt haben sie auch endlich mal den Trainer gefunden, mit dem das klappt. Das ist letztes Jahr dann leider nicht mehr weiter fortgeführt worden und innerhalb der Saison wurde der Trainer gewechselt. Es geht um den kleinen HSV Hannover 96 mit dem neuen Trainer Christian Titz. Den hatte ich ja selber auch schon mal live das Vergnügen, mir diese Spiele anzugucken und die Art Fußball, die dieser Mann spielen lässt. Nicht immer nur positiv, ich erinnere mich noch an ein 0-5 zu Hause gegen Jahn Regensburg, wo der ehemalige HSV-Keeper Pollersbeck sehr, sehr unglücklich aussah, weil der ungefähr auf der Höhe Mittellinie stand, so wie das bei Titz üblich ist, dass die Torhüter sehr, sehr weit vorne stehen. Ja, und das eine oder andere Mal dann doch über den Ball gehauen hat und schwuppdiwupp. Ich glaube, das war sogar Adam Jahn, der hat da noch bei Regensburg gespielt, den kennst du jetzt auch aus Kölner Zeit. Der hat uns da abgeschossen, ich glaube, der hat einen Hattrick gemacht, aber insgesamt, ey, es macht einfach Bock, Christian Titz Mannschaften Fußball spielen zu sehen. Die haben ein Konzept, die wollen nach vorne spielen, die wollen Ballbesitz, gibt es in der zweiten Liga nicht so häufig und deswegen glaube ich, das ist das letzte Puzzleteilchen, was Hannover 96 für den Aufstieg gefehlt hat.
Spannender Take, ich kann schon mal vorwegnehmen, sie tauchen bei mir auch in den Top 3 auf, aber auf 1 habe ich die alte Dame. Hertha ist tatsächlich. Habe ich
auf 2.
Hertha ist tatsächlich für mich der Favorit auf den Aufstieg, auf den direkten Aufstieg und auf die Felge. Ich finde, die haben einfach einen guten Trend gehabt in der Rückrunde, speziell letzte Saison, und hatten zu Beginn der Saison viel mit Verletzungspech zu tun, insbesondere die Key-Figure, das Centerpiece mit Rehse. Und dass der jetzt auch verlängert hat, ach, das hat für mich einfach schon in der Vorbereitung so eine krasse Signalwirkung gehabt. Ich finde, sie haben sich jetzt auch mit Kovnacki, glaube ich, von Bremen ganz gut verstärkt. Der passt da gut rein. Die Ergebnisse, das kann man jetzt schon mal sagen nach 2 Spieltagen, die
sind überschaubar.
Aber ich halte da trotzdem dran fest. Ich finde, die Hertha ist für mich der Favorit. Bester Kader, ausgewogenster Kader. Und ich habe auch das Gefühl, dass in Berlin die Leute, das Umfeld, die Idee haben, dass es diese Saison hochgehen könnte. Ich nehme das wahr, dass da jetzt auswärts sowieso immer stark, aber auch beim ersten Heimspiel viel los war. Da ist so eine gewisse Euphorie da. Ich glaube, dass das ganz viel auch mit Reza halt zusammenhängt. Wäre der jetzt gegangen, was absolut verständlich gewesen wäre, dann hätte das so ein Loch gerissen und so gibt das jetzt richtig Schub. Also das ist mein Number One Pick.
Ja, kann ich nicht viel entgegensetzen, weil die bei mir auf der 2 kommen. Ich sehe das ähnlich. Die haben auf jeden Fall den stärksten Kader. Da braucht man, glaube ich, nicht viel Argumente suchen. Die haben, glaube ich, auch den teuersten Kader laut Transfermarkt. Da kann man schon sagen, dass das insgesamt auch von der Tiefe her ein guter Zweitliga-Kader ist. Ich sehe sehr, sehr viele Parallelen bei der Hertha zum HSV. Das heißt nicht, dass die den gleichen Weg gehen müssen und dementsprechend lange in der zweiten Liga verweilen werden. Aber so insgesamt diesen stetigen Abstieg mit immer noch wieder finanziellen Mitteln, sei es über einen Investor oder sei es über Klaus-Michael Kühne beim HSV, Hertha mit einem großen Einstieg von einer Investmentfirma, was sich alles zerschlagen hat. Ich sehe da schon immer diesen stetigen Abstieg. Hertha hat sich aber deutlich schneller wieder gefangen und deutlich schneller die richtigen Schlüsse gezogen, was auch daran lag, dass der Downfall vom HSV länger in der ersten Liga stattgefunden hat. Die Hertha ist dann doch nach diesen krassen Investitionen, 2-3 Jahre später war es die zweite Liga, weil die wirklich richtig im Sinkflug abgestürzt sind. Beim HSV war es ein bisschen ein schleichender Prozess, aber trotzdem Parallelen auf jeden Fall zu erkennen. Dementsprechend glaube ich aber auch, weil das schneller passiert ist bei der Hertha, werden die auch schneller den Weg nach oben wiederfinden, weil die sich jetzt schon wieder ganz gut ausgerichtet haben. Die haben deutlich an Etat eingespart, die holen junge Spieler. Krattenmacher finde ich sehr, sehr spannend, der letztes Jahr schon an Ulm ausgeliehen war und der jetzt zur Hertha gewechselt ist. Ich glaube, den haben die sogar fest verpflichtet. Ich weiß gar nicht, ob die Bayern auch eine Rückkaufoption haben. Ich glaube, irgendwie sowas ist da verankert. Riesentalent, kam von Unterhaching zu den Bayern. Ich sehe gerade, nee, ist nur eine Laie tatsächlich. Hatte ich mich schon gewundert, hätten sie den fest verpflichtet, weil das wirklich ein vermeintlich sehr, sehr großes Talent ist, aber ja, ich glaube auch, dass die Hertha sich gut verstärkt hat. Kovnjatski, der hat eigentlich immer, auch in der zweiten Liga hat er richtig gebombt. Für die erste Liga hat es nie so ganz gereicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass der zusammen mit Rehse das ein oder andere Türchen machen wird.
Absolut. Wen hast du auf 2 gepackt? Die Hertha, ne?
Genau, ich habe Hannover-Hertha, du hast auch Hannover-Hertha. Jetzt geht's also um unseren dritten. Bin ich mal gespannt, ob wir da auch eine Überschneidung haben. Das wäre witzig. Ich habe, und das war schon mein Überraschungspick oder meine Hoffnung für letztes Jahr, und ich habe dieses Jahr einfach wieder dran festgehalten, weil ich grundsätzlich, ich habe mir den Kader nochmal angeguckt, ich finde den immer noch nicht schlecht, und dann haben die jetzt vor allem ein absolutes Riesentalent. Ich muss mal kurz nochmal den Namen raussuchen, deswegen schwafel ich jetzt einfach nochmal ein bisschen, bevor ich hier den Namen des Vereins und des Spielers nenne. Ich bleibe bei meinem Pick. Es ist ein Verein, den ich eigentlich schon immer gerne in der Bundesliga gesehen habe und auch früher regelmäßig in der Bundesliga war. Und ich meine das Talent Louis Benfahad, 19 Jahre hängende Spitze. Und ich rede vom KSC. Ich habe sie wieder auf die 3 gepackt und ich hoffe, dass es dieses Jahr hochgeht.
Okay, spannend. Das unterscheidet sich bei uns. Ich habe den Karlsruhe SC dann nicht hingesteckt und ich habe geschwankt. Und zwar zwischen 2 Mannschaften. Mich letztlich dann aber für eine entschieden. Magdeburg tatsächlich, weil ich finde, dass sie eine echt gute Saison gespielt haben, die es auch verdient gehabt hätte mit dem Relegationsplatz. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was im Aufbau ist, was keine Eintagsfliege darstellt, sondern wirklich für jetzt die nächsten Jahre das Thema um den Aufstieg spielen innewohnen hat. Und habe mich dann aber letzten Endes irgendwie leiten lassen von der Kaderstärke und so einer Abgebrühtheit, die irgendwie einem Absteiger zu gut geschrieben wird, und denke, dass Bochum auf 3 landen wird. Die sind zwar echt ruckelig reingestartet in die Saison, aber das kenne ich ja von uns. Wir haben die ersten 6-7 Spieltage überhaupt nicht reingefunden in die Liga, und Bochum hat es jetzt ja auch ein paar Jahre geschafft, sich zu etablieren oben. Ich finde, dass die immer noch vom Kader das hinkriegen müssen. Und vor allen Dingen, weil ganz, ganz viel Erfahrung drin steckt in der Bochumer Truppe. Ja. Und das ist für mich so ein Faustpfand, von dem ich sage, die brauchst du, um Strecke zu machen und kontinuierlich irgendwie Punkte reinzuholen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, Magdeburg hat auch Erfahrung, aber hat so diesen Ticken mehr Talent mit drin. Und das ein bisschen weniger Erfahrung mit drin, und das hat mich dann dazu verleitet zu sagen, Bochum geht auf die 3.
Kann ich auch gut nachvollziehen. Außerdem hat Bochum Ibrahima und Ibrahim Sissoko im Kader, und so. Das finde ich einfach schon mal stark, auf der 6 und auf der 9. Ja, die haben tatsächlich den Kader ganz gut zusammengehalten. Also wenn man sich jetzt mal die Startelf anguckt, Timo Horn, Vogt, dann haben die noch einen Bruschinski weiterhin, Bero. Also die haben da schon auf jeden Fall noch genug Qualität, um auch direkt den Wiederaufstieg anzupeilen. Vor allem haben die halt Dieter Hecking als Trainer. Also das ist in der zweiten Liga wahrscheinlich nominell gesehen der beste und erfahrenste Trainer, den du da haben kannst. Bin ich gespannt, ob der Dieter das nochmal rumreißt. Der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber der hat sich da gut eingefunden in Bochum. Kann ich mir gut vorstellen, dass die eine Rolle spielen werden, um den Aufstieg. Ich habe auch, Karlsruhe war bei mir jetzt auch nicht so ein ganz klarer dritter Pick, dass ich gesagt habe, ja, die werden es auf jeden Fall. Ich hatte auch irgendwie noch im Kopf Nürnberg, die letztes Jahr auch gar nicht so weit entfernt waren und vom Kader her, da ist natürlich auch nochmal einiges passiert. Die haben viele Verkäufe hinnehmen müssen, die natürlich finanziell sehr lukrativ waren, aber auch Kiel und Düsseldorf, die darf man da sicherlich auch nicht aus der Rechnung rauslassen, auch wenn die genau diese drei, die ich jetzt gerade genannt habe, mit genau null Punkten, nicht nur eins dieser Teams, sondern alle drei Teams haben zusammen null Punkte aus den ersten zwei Spielen geholt. Trotzdem werden die, schätze ich mal, wieder in so einem klassischen Verfolgerfeld, wie wir das jetzt eigentlich aus den letzten Jahren noch aus der zweiten Liga kennen, zwischen Platz 1 und 10 geht eigentlich immer irgendwie was. Und da werden sich dann auch, glaube ich, diese Teams wiederfinden. Bochum kann ich mir gut vorstellen, dass sie am Ende den längeren Atem haben. Aufgrund der Erfahrung mit viel Bundesliga-Erfahrung gespickt, der Kader, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ich hätte übrigens...
Hast du noch...
Ja. Also genau, ich habe so einen Aspekt mit einfließen lassen. Und der heißt Transferphase. Ich hätte ganz, ganz ursprünglich eine Mannschaft auf die zwei gepackt, von der ich glaube, dass sie in der Konstellation auch oben mitspielen wird. Bin aber der festen Überzeugung, dass sich da am Kader noch was tun wird, nämlich zu Ungunsten des SV Darmstadt. Ich rede vor allen Dingen von Lidberg. Der ist für mich so ein Keyplayer gewesen, schon letzte Saison. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der in der zweiten Liga bleibt. Er ist zwar schon, ich glaube, 28, 29 und kostet seine paar Millionchen. Aber also sagen wir es mal so, wenn ich mich irre und er bleibt, dann hätte ich von vornherein Darmstadt reingepackt in die Top 3. Weil ich aber nicht dran glaube, habe ich sie gar nicht erst reingepackt.
Ja, bin ich mal gespannt. Das ist ja gerade bei Zweitligisten, die finanziell auf Verkäufe häufig angewiesen sind, ist eigentlich dieses Transferfenster bis Ende August, nachdem du Anfang August schon in die Liga startest, das ist einfach wirklich ein Graus. Da habe ich letztens witzigerweise mit Freunden drüber gesprochen, die dem Fußball eher fern sind. Und die haben gesagt, hey, ja, aber das geht ja jetzt schon wieder los. Wieso darf man dann überhaupt noch Spieler kaufen? Und da finde ich manchmal eine leicht naive Herangehensweise an dieses Fußballbusiness trifft manchmal den Nagel einfach perfekt auf den Kopf, weil es einfach, wenn du von außen drauf schaust, ohne dass du das Fußballgeschäft kennst und weißt, ja, das war jetzt ja aber die letzten 20, 30 Jahre immer so, dass du bis Ende August, Anfang September Spieler kaufen kannst. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach nur für die finanziell kräftigeren, stärkeren Vereine ein Vorteil, bis zum Schluss noch warten zu können und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier noch 50, 60 Millionen auf der Kante rumliegen. Jetzt hat sich hier ja doch noch Spieler 25 irgendwie den Knöchel wehgetan. Jetzt holen wir einfach nochmal einen Spieler, der woanders ein Schlüsselspieler ist und setzen den bei uns in Kader als Spieler 18, 19. Du reißt einen kompletten wichtigen Spieler aus einem Kader raus und packst ihn bei dir irgendwie hin, weil du die finanziellen Mittel hast. Das ist einfach unfair, vor allem, weil die kleineren Vereine eben nicht so schnell reagieren können und einfach sagen können, wir machen die Millionen jetzt locker, auch wenn sie was einnehmen, weil damit kannst du halt ja nicht immer rechnen. Du kannst ja nicht immer alle Verhandlungen so führen, bis an den Punkt, jetzt müssen wir nur noch auf den OK-Knopf drücken und dann kommt der Spieler zu uns. Das sind ja so viele Faktoren, die dann in so einem kurzen Zeitraum noch wichtig werden. Deswegen, es ist eigentlich total unfair, besonders für die kleineren und, Vereine und Zweitligisten, dass man so lange in der Saison, das sind 4 Spieltage dann, 4 Spieltage zweite Liga und dann kannst du irgendwie noch deine wichtigsten Leute verlieren. Das ist halt einfach nicht fair.
Absolut, absolut. Wollen wir rüber in die Flop 3?
Lass uns rüber in die Flop 3. Das ist bei mir, ich wollte gerade sagen, das ist die komplette Provinz, aber es ist eher so die Provinz des Profifußballs, nicht im Sinne von Provinz der Städte, aber es sind eher, ja, nee, stimmt gar nicht. Es sind keine, nicht unbedingt kleine, 2 Vereine sind gar nicht so klein. Fange ich mal an mit dem letzten Platz. Es ist ein Aufsteiger, der wird es nicht schwer haben. Ich würde ihn gerne dauerhaft in der zweiten Liga sehen. Sehe ich aktuell aber nicht, weil ja der Kader wirklich sehr, sehr dünn ist. Ich habe mir den nochmal angeschaut und auch das letzte Spiel jetzt an diesem Spieltag ging verloren gegen Magdeburg. Ich rede von Dynamo Dresden. Den Kader finde ich, selbst für die zweite Liga, finde ich wirklich sehr, sehr dünn.
Ja, ist gekauft, ist bei mir tatsächlich auch Platz 18. aus gleichen Gründen und weil Dynamo Dresden in den letzten Jahren so ein bisschen der Fahrstuhlverein geworden ist, der nie sein wollte zwischen Liga 3 und 2. Ich finde es immer wieder cool, wenn es Vereine auch aus dem Osten Deutschlands schaffen, wieder in die zweite Liga zurückzukommen, auch Liga 1, das ist irgendwie nicht ausgewogen genug. Jetzt kann man von der Szene und von den Fans von Dresden halten, was man will, aber rein numerisch, das ist schon der Wahnsinn, wie die da die Treue halten, egal in welcher Liga, die Hütte ist eigentlich immer ausverkauft. Das ist schon krass, von daher so rein stimmungstechnisch, auch mit dem Stadion, das tut der zweiten Liga gut, ne? Abgesehen von der, ja, von der politischen Gesinnung. Aber der Kader, das wird nicht reichen. Ich meine, der Aufstieg war jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, das war kein Spaziergang. Ne? Die mussten wirklich alles reinhauen. Die haben richtig gute Spiele dabei gehabt. Da hast du gedacht, okay, die spielen die Liga auseinander. Und dann haben die aber auch ein paar knappe Dinger gezogen nach hinten raus. Und wenn du die alle mal auf den Deckel schreibst, dann wirst du auch zum Schluss kommen in Dresden, dass das am Ende des Tages, ja, der Aufstieg war okay, der war verdient. Ne? Ich will den nicht kleinreden, aber da ist bis jetzt nicht genug passiert auf dem Transfermarkt, um in der zweiten Liga wirklich ganz gefahrenlos drin zu bleiben.
Ja, schön wäre auch, wenn Dresden und Magdeburg sich weiter in der zweiten Liga etablieren, weil den Elb-Klassico, das finde ich einfach ein Wortspiel, das hat bisher einfach gefehlt, finde ich richtig, richtig gut. natürlich in Anlehnung an El Clasico, beide Städte an der Elbe, es ist ein No-Brainer und es klingt einfach richtig gut. Und an diesem Spieltag hat er auch direkt stattgefunden am 2. und das waren richtig schöne Bilder, tolle Choreo, tolle volles Stadion, das macht Spaß, aber ja, glaube ich auch nicht. Ich gucke gerade, wir haben schon 27 Minuten auf der Uhr, lass uns mal ein bisschen bei der zweiten Liga aufs Tempo drücken. Ich nenne jetzt einfach nochmal, hast du auch Dresden als letztes jetzt genannt? Mhm. Ja, ich habe an Platz 16 und 17 habe ich Elversberg und Münster. Ich glaube, Elversberg wird es sehr, sehr schwer haben nach dieser euphorischen Saison. Die haben richtig Spieler gehen lassen müssen. Die haben ihren Trainer gehen lassen müssen. Münster letztes Jahr schon knapp drin geblieben. Insgesamt auch beim Kader nicht so wirklich viel gemacht. Das sind meine anderen beiden Positionen für oder um den Abstieg.
Ist bei mir ganz ähnlich. Nur, dass ich Elversberg tatsächlich als direkten Absteiger tippe und Münster ist irgendwie in der Relegation, in die Relegation schafft. Ob sie die Relegation packen, keine Ahnung, aber
habe ich auch. Ich habe auch Elversberg geht direkt runter, Münster auf den Relegationsplatz. Also dann sind wir da sozusagen, es sticht. Ja. Dann, also ich glaube, da muss man auch gar nicht mehr so viel sagen. Münster letztes Jahr schon gestruggelt. Elversberg hat halt einfach wirklich, die haben ihren besten Spieler verloren und ihren Trainer verloren und haben jetzt auch nicht unbedingt die Mittel, da jetzt groß nochmal aufzurüsten. Und nach so einem verpassten Aufstieg, das haben wir auch schon häufiger gesehen, gerade bei kleineren Clubs, die tragen sich auf der Euphoriewelle ein, zwei Jahre und dann gerät es ins Stolpern und dann wird es ganz eng. So wie auch bei Heidenheim nach der ersten Bundesliga-Saison letztes Jahr fast abgestiegen und dann ist gegen Elversberg geschafft. Aber das sind dann immer ganz, ganz harte Jahre, wenn man einmal so einen krassen Rückschlag hinnehmen musste. Dementsprechend wird das, glaube ich, eng. Hast du noch was zu den Flop 3 der zweiten Liga? Ansonsten würde ich direkt mal rüber hüpfen, ganz nach unten aus der zweiten Liga, ganz nach oben in die erste Liga.
Ab in die erste Liga, Lutz, komm.
Ab in die erste Liga. Ich habe hier gleichzeitig noch für uns beide, habe ich hier noch einen kleinen Goodie vorbereitet, wirklich einen ganz kleinen. Wir gehen unsere Sachen durch, Top 4, Flop 3. Wir haben nicht drüber gesprochen, ob wir auch die europäischen Plätze noch mitbesetzen wollen. Können wir gleich nochmal on the fly, vielleicht machen wir erstmal alles durch und wenn wir dann noch Zeit haben, gucken wir nochmal, was wir sagen, wer ins europäische Geschäft kommt.
Mhm. Machen wir so.
Machen wir so. Und ich würde sagen, das hauen wir einfach nochmal international, packe ich nochmal rein. Habe ich bisher gar nicht gemacht. Ich habe mich wirklich auf Top und Flop konzentriert und noch eine Überraschung und einen Torschützenkönig. Das sind die Sachen, die wir hier drin haben. Und ich habe einfach ChatGPT mal gefragt, der soll mir nochmal bitte eine kleine Bundesliga-Prognose erstellen für genau diese Kategorien. Ich habe schon gesehen, er hat sich natürlich einfach ganz simpel an Wettquoten orientiert. Aber das ist ja okay, weil diese Wettquoten, da werden sehr, sehr viele Faktoren mit einbezogen. Und da kann man ja einfach mal gucken, passt das mit dem überein, was wir hier haben, oder ist das diskutabel? Ich kann schon mal so viel sagen, ich würde sagen, es ist mehr als diskutabel, aus verschiedenen Gründen.
Ich ahne da was.
Ja, aus verschiedenen Gründen ist das natürlich absolut diskutabel, aber fangen wir mal an, let's get it out of the way. Top 1, Platz 1, deutscher Meister FC Bayern München, können wir, glaube ich, relativ schnell alles skippen.
Nein.
Nein, ach komm, nein. Du Träumer. Also ich habe gesagt, dieses Jahr ich habe mir aufgeschrieben dazu, Bayern, logisch. Es gibt dieses Jahr so wenig Konkurrenz wie in den letzten 5 Jahren, habe ich mir noch dazu aufgeschrieben.
Du sagst, du nennst mich Träumer und wahrscheinlich sind das 50% meiner Prognose, aber ich möchte es einfach nicht, ich möchte es nicht wahrhaben.
Das ist doch okay.
Und ich muss sagen, ich finde, eine Mannschaft in der Bundesliga hat bisher eine wirklich gute Transferperiode hingelegt. Und zwar nicht nur so, dass sie sich verschlechtert haben, ganz im Gegenteil. In der Breite hat Eintracht Frankfurt unglaublich viel richtig gemacht, finde ich. Und du kannst mich verrückt nennen, aber irgendwie, die sind für mich, rücken die in den Kreis der Meisterschaftskandidaten. Und ich tippe die auf die 1. Ist mir egal. Ich tippe die auf die 1. Die Bayern werden Vizemeister, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber irgendwie, ich möchte auch, dass Frankfurt deutscher Meister wird.
Ja, du, da würde ich nicht mal widersprechen. Ich sehe es einfach als sehr, sehr unrealistisch an, weil ja, die haben in der Breite, haben die investiert, aber die haben auch eine Dreifachbelastung mit Champions League. Und da werden wir schon auch den ein oder anderen Spieler sehen, der mit dieser Belastung nicht zurechtkommt, weil er noch nicht die Erfahrung hat. Die haben gute Spieler geholt, allen voran Johnny Burkhardt und Ritz Doan, richtig gute Transfers. Sie konnten auch Christensen halten, der schon ausgeliehen war, richtig starker Transfer. Haben dann hier noch den ein oder anderen, das ein oder andere Talent geholt. Aber ja, allen voran natürlich Ekitike verloren und auch Tuta ist gegangen, eigentlich auch eine tragende Säule. Warum auch immer der mit 26 nach Dubai geht, gut, lass uns die Diskussion gar nicht erst aufmachen. Das ist wirklich einfach bitter, weil ich finde Tuta, fand ich stark. So ein spielerisch starker Innenverteidiger mochte ich immer ganz gerne. Du hast gesagt, Bayern wird Vizemeister. Vizemeister wird aus meiner Perspektive die Borussia aus Dortmund. Auch da habe ich mir aufgeschrieben, aus Mangel an Konkurrenz. Die nehmen den Schwung aus der Rückrunde mit. Der Kader, der hat noch die ein oder andere Baustelle, ist aber grundsätzlich relativ ähnlich zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und das hat unter Kovac gut funktioniert. Kann man sagen, was man will. Ich bin nicht kein Kovac-Fan, aber der hat die Truppe wieder zum Laufen gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat ihnen den ein oder anderen Arschtritt gegeben. Deswegen sage ich, die Dortmunder landen auf Platz 2.
Bei mir sind sie auf Platz 3. Und ich muss gestehen, ich tue mich super schwer, selbst sie auf Platz 3 zu packen. Aber bei mir trifft es ähnlich zu wie bei dir. Ich sage, aus Mangel an Konkurrenz gehen sie auf 3. Die haben überhaupt nichts gemacht im Kader. Klar, Bellingham haben sie früh geholt. Der geht mit einem richtigen Rucksack in die Saison, aus meiner persönlichen Sicht.
Ja,
auf jeden Fall. Es ist irgendwie seinem Bruder nachahmen zu wollen oder zu müssen, wie auch immer. Ansonsten ist das transfertechnisch übelst dünn. Das gilt auch für die Bayern. Klar, die haben jetzt mit Diaz ja ihren Königstransfer getätigt. Aber ja, was Dortmund da bisher, ich verstehe es auch nicht. Wir haben letzte Saison drüber geredet, dieser Kader braucht eigentlich einen richtig krassen Umbruch. Und ich glaube, Dortmund wird eine Saison spielen wie die letzten Saisons. Die werden eine katastrophale Hinrunde zocken.
Ja,
die werden sich auf ihren Hosenboden setzen in der Rückrunde. Und es wird irgendwie für die Champions League reichen. Und anders als letzte Saison ist die Konkurrenz noch viel schwächer. Und deswegen wird es für 3 reichen.
Ja. Auf Platz 3 habe ich Leipzig. Gar nicht, weil die den Kader verstärkt haben. Šeško wird jetzt auch noch, ist auch schon weg für eine horrende Summe zu Manchester United, die mal wieder Geld in die Hand nehmen. Wahnsinn. Mbeumo, Cunha und Šeško für insgesamt irgendwie knapp 200 Millionen geholt. Weiß ich nicht, ob das die Spieler wert sind oder ob man das einfach nur in die Hand nimmt, wenn man es in die Hand nehmen muss, um irgendwie Aktionismus zu betreiben. Ich finde die Offensive derbe spannend, um mal einen kleinen Ausflug zu United zu machen, aber für mich ist das schon wieder blind Geld ausgegeben. Naja, Leipzig auf Platz 3. Ich sag, die haben wirklich Talent ohne Ende schon wieder geholt. Die holen in den letzten 2-3 Jahren ein U20-Spieler nacheinander, der wirklich zu den Top-Talenten Europas gehört. Und da sind jetzt ein paar dabei, die haben schon 2, 3 Profisaisons in den Beinen. Und ich glaube, da könnte richtig was heranwachsen. Sehe aber noch nicht den Sprung irgendwie, um die Meisterschaft mitzuspielen. Dafür ist das alles noch zu jung. Aber weil ich den ein oder anderen Club hier aus der Rechnung der Top 4 rausgenommen habe, ist dieses Jahr der Platz 3 für Leipzig möglich und sie spielen wieder Champions League mit einer richtigen Rasselbande, wie man so früher so schön immer gesagt hat. Die greifen wieder oben an, aber noch nicht ganz oben. Das wird eine solide Saison, so um die 60 Punkte und die mogeln sich da irgendwie in die Champions League. Ja, ich bleib dabei. Bayern dieses Jahr konkurrenzlos und dahinter wird sich das so ein bisschen tummeln.
Ja, gehe ich fast mit. RB ist bei mir Nummer 4. Ist so ein Kader, der für mich total auf der Kippe steht. Einmal das, was du ansprichst, gespickt mit teuer eingekauftem Talent, finde ich auch sauspannend. Und gleichzeitig, auch Xavi ist ja noch nicht abgehakt, da sind im Moment diverse Vereine aus Europa dran, unter anderem die Bayern, Chelsea. Wenn er bleibt, und auch wenn beispielsweise Nusa fit bleibt und eine gute Saison spielt nach seiner Debütsaison, dann kann das was geben und es kann für 4 reichen. Was mich so ein bisschen hat nachdenken lassen, war die Champions-League-Saison von Leipzig. Und auch die Bundesliga-Saison war ja auch nicht gut. Aber die Champions-League-Saison, die fand ich dann doch erschreckend schwach. Einfach weil das ja die Bühne sein muss für so einen Kader, für so eine Mannschaft mit diesen Ambitionen, um den eigenen Marktwert, Stellenwert und auch das Können zu messen. Und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Die sind ja wirklich gnadenlos abgeschossen worden. Von daher, das hat mich noch so zweifeln lassen, ob sie es überhaupt in die Champions League schaffen, aber ich bin ja ein Freund von Talent und bin ein Freund von einer jungen Altersstruktur im Team. Von daher packe ich die auf die 4.
Ja. Xavi hast du angesprochen, der wechselt vielleicht noch. Natürlich ist Chelsea dran. Ah. Chelsea ist an jedem talentierten Spieler in Europa dran. Und es gibt auch die ersten Gerüchte, ob da vielleicht ein kleines Tauschgeschäft zustande kommt mit Christopher Nkunku, der vielleicht den Weg zurück nach Leipzig findet. Würde ich ganz spannend finden. Nkunku hat bei Leipzig unfassbar gut funktioniert. Bei Chelsea ist er nicht so wirklich in Tritt gekommen. 3 Tore in 27 Spielen zuletzt im letzten Jahr. In der Conference League durfte er ein bisschen mehr spielen, hat auch ganz gut getroffen und Vorlagen gemacht. Aber in der Liga gehört er nicht unbedingt zum Stammpersonal. Wäre ja ein spannendes Tauschgeschäft und für beide irgendwie Win-Win, weil Xavi, ich glaube, der hat nicht so Bock, dass er nicht in der Champions League spielt.
Ja, definitiv.
Da stellt er sich, glaube ich, ein bisschen was anderes vor. Spielt Chelsea Champions League? Die haben ja die Conference League gewonnen.
Müssten sie.
Sind die Vierter geworden über die Liga?
Müssten sie. Wir können das.
Stimmt, die haben noch Dings verdrängt. Newcastle haben sie, glaube ich, noch verdrängt, ne? Ich verifiziere das nochmal. 24, 25.
Nee, die Tabelle? Also wir, sag ich jetzt
Vierter
mal,
ne? geworden.
Ja.
Newcastle auch in die Champions League,
genau.
Auch über die Liga.
Ja,
okay. Sehr gut. Dann macht es auch Sinn, wenn wir sagen, dass Xavi da eventuell hin möchte, weil er Champions League spielen möchte. Mein Platz 4 ist noch offen. Du hast Leipzig an 4, ich habe Leipzig an 3. Mein Platz 4 ist ist eine kleine Überraschung. Der VfB Stuttgart wird sich wieder berappeln und wieder Richtung Champions League angreifen. Die haben noch mal ein bisschen Geld in die Kasse gespült bekommen. Ich bin gespannt, wie sie das noch mal einsetzen werden, weil Enzo Mio sich entschieden hat, seine Karriere zu beenden und nach Saudi-Arabien zu gehen. Da haben sie noch mal, das finde ich auch einfach so geil, dass die Clubs sich mittlerweile schon darauf einstellen. Ich weiß gar nicht, ob das schon mit Absicht war, aber ich glaube, es wird immer mehr kommen, dass Ausstiegsklauseln nicht für Saudi-Clubs gelten, sondern nur für alle anderen, sodass man bei den Saudi-Clubs einfach noch mal ein bisschen mehr hinlangen kann. Finde ich einfach gut. Man muss sich auf den Markt einstellen, finde ich einfach genau richtig so, weil für die sind 28 Millionen oder 18 Millionen, das ist für die, das juckt die eh nicht und dann kann man da auch einfach noch mal ein bisschen mehr hinlangen.
Ja, verstehe ich auch und finde ich auf der einen Seite auch gut und auf der anderen Seite, ich habe da auch drüber nachgedacht, finde ich das absolut falsche Zeichen, weil was passiert denn? Ja, es gibt im Hintergrund eine Partei, die nennt sich Berater und auch der Verein, der abgebende Verein, die haben ja ein höchstmögliches Interesse daran, den Spieler für so viel Geld wie nur irgendwie möglich zu verticken und solche Klauseln sind dann meiner Ansicht, können auch so einen Schubs in die falsche Richtung darstellen. Das ist einfach eine Incentivierung, eine zusätzliche, primär in Richtung Saudi-Arabien zu denken. Ja, und das finde ich eigentlich völlig falsche Zeichen.
Aber war es nicht so, dass die einfach keine Klausel, die Klausel galt einfach nur nicht für das, für den Saudi-Club? Das heißt, die mussten nochmal extra zahlen. Also individuell einfach verhandeln und nicht einfach, die hatten keine extra Klausel nur für die Saudi-Clubs, sondern die Klausel galt nur für alle anderen Clubs halt innerhalb von Europa.
Ja, ja, genau. So, aber wenn ich jetzt den Spieler mit einer Klausel für 10 Millionen Euro ausstatte, dann geht er für 10 Millionen Euro über den Tisch. Aber wenn die Saudis davon exkludiert sind, egal in welche Richtung, dann kann ich mit denen frei verhandeln. Und ich weiß, die zahlen mehr. Ach
so, das meinst du.
So, ja, also ja, denke ich irgendwie, komm, dann wieso soll ich nur 10 kriegen? Ich kann bei denen 15 kriegen. Also versuche ich primär den Spieler dahin zu verticken. Und das finde ich das falsche,
die falsche Incentivierung. Ja, ja, absolut. Andererseits denke ich, am Ende entscheidet immer noch der Spieler. Und noch ist es zum Glück so, dass sehr, sehr viele Spieler diesen Schritt mit Mitte, Anfang Mitte 20 nicht machen wollen. Von daher finde ich es grundsätzlich okay, dass man dann sagt, hey, da müssen wir einfach nochmal extra draufschlagen, weil für die ist es eh egal. Lass uns zu den Flop 3 kommen. Ich glaube, da werden wir uns nicht einig werden, Lukas, weil ich fange mal auf Platz 18 an und habe den FC St. Pauli auf den letzten Platz. Ich habe gesagt, letztes Jahr haben sie es sehr gut und sehr stabil defensiv gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass die Gegner sich da dieses Jahr auch besser drauf einstellen werden und Pauli leichter zu knacken sein wird, weil, ja, das sieht man ganz oft. Das funktioniert vielleicht so 1-2 Jahre und dann haben sich die Gegner drauf eingestellt und finden wieder irgendein Mittel, wie wo vielleicht eine Schwachstelle bei St. Pauli ist oder bei so tiefstehenden Vereinen. Sei es, sie holen sich alle irgendwie einen 1,95 Stürmer und schlagen einfach 400 Flanken pro Spiel. Ja, deswegen habe ich die auf den letzten Platz getippt. Ich sag einfach mal so, ich musste schon auch sehr, sehr dringend schauen, dass ich irgendwie drei Vereine finde, die schlechter als der HSV dieses Jahr sein könnten.
Ja, Platz 18 ist bei mir Heidenheim. Das wird nicht reichen. Das
kommt auf der 17 bei mir.
Ja, es war letzte Saison schon arg knapp. Und ich muss sagen, gerade defensiv finde ich Pauli stärker, Heidenheim schwächer und deswegen werden die bei mir auf der 18 sein. Ich kann aber auch direkt sagen, dass Pauli bei mir auf der 17 landet.
Ah ja, siehst du wohl. Ich habe nämlich Heidenheim auf der 17 und sag auch, für mich ist das der schwächste Kader der Liga. Ist bei mir also eigentlich relativ egal gewesen, ob Heidenheim oder St. Pauli jetzt letzter oder vorletzter, das ist mir Wumpe. Spannender wird dann allerdings der 16. Platz, der Relegationsplatz. Und ich kann ja schon mal sagen, Lukas, ich drück dem FC die Daumen in der Relegation. Und ich sag's dazu, ich wünsche mir Köln nicht in die Relegation, aber ich musste irgendwie drei Vereine finden, die mich hoffen lassen, dass der HSV nicht dort auf diesen drei Plätzen landet. Und dann habe ich mir die Kader angeguckt. Ihr habt sehr viel gemacht. Trotzdem hängt bei euch immer noch so ein bisschen hinterher diese Transfersperre. Das hängt euch immer noch ein bisschen in den Knochen, sodass der Kader wirklich viel Nachholbedarf hatte. Ich finde, ihr habt das teilweise sehr, sehr gut gelöst. Ich habe mir euren Kader angeguckt und muss sagen, der gefällt mir nominell besser als der vom HSV. Aber wir haben Merlin, den Zauberer Polzin. Und ich hoffe auf ein Wunder, dass wir nicht auf diesen letzten drei Plätzen irgendwie landen. Aktuell, nach der Vorbereitung, die der HSV gespielt hat und einem geschossenen Tor aus 5 Vorbereitungsspielen, ja, man hat bewusst schwere Gegner gewählt, aber ihr hattet auch einen schweren Gegner mit Atalanta Bergamo und habt ihn 4-0 aus dem Stadion geschossen. Ich habe aktuell sehr, sehr wenig Hoffnung und diese Tipps für die Absteiger ist einfach nur Hoffnung und Glaube, das hat nichts damit zu tun, meine fachliche Einschätzung, weil dann hätte ich den HSV definitiv unter die letzten drei packen müssen.
Ja, zum Glück bin ich ja noch da und ich habe den HSV auf den Relegationsplatz gepackt, aber auch eigentlich auch nur dir zuliebe. Ich hätte ihn auf die 17 gepackt, weil ich, man muss sagen,
verstehe ich komplett.
Also ich finde, ihr habt keine wirklich gute Transferperiode hingelegt bisher. Ihr habt aufhorchen lassen, was das Thema Josef Paulsen angeht und ich finde das nach wie vor einen guten Pick, aber ich finde, das ist kein Pick, der durch die Saison tragen darf. Dafür ist der Kerl einfach zu verletzungsanfällig und ja, ansonsten muss ich auch sagen, das ist noch zu viel Zweitligakader vom HSV. Ich sehe es nicht. Also und jetzt die Vorbereitung, ja, du hast es eben schon angesprochen, die ist wirklich richtig, richtig dürftig. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ihr mit Dreierkette spielt und das irgendwie überhaupt nicht aufzugehen scheint, aber ihr habt jetzt die komplette Vorbereitung, diese Dreierkette versucht einzustudieren. Vielleicht mag das anders aussehen, wenn ihr die Viererkette zurückholt, die ihr zwischendurch ja auch gespielt habt. Ich glaube, ihr werdet es ganz, ganz schwer haben und deswegen habe ich euch wohlwollend auf den Relegationsplatz getippt.
Ja, ich glaube auch, das wird richtig, richtig schwer. Wenn man, das möchte man als Fan nicht hören, eine Woche vor Ligastart oder eine Woche vor DFB-Pokal, ja, wir dachten, wir wären schon weiter. Das möchte ich nicht hören. Da möchte ich hören, ja, der letzte Test war richtig gut. Wir haben RCD Mallorca im Trainingslager mit 3-1 besiegt. Die Defensive hat noch Nachholbedarf, aber nach vorne sieht's richtig gut aus. Unser Ziel ist, einfach ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Das sind Dinge, die bereiten mir Euphorie. Wir waren letztes Jahr die beste Offensive, glaube ich, der zweiten Liga. Und jetzt, natürlich muss man sich da irgendwie drauf einstellen und man muss auch Dinge anders machen. Und man hat es beim FC St. Pauli sehr, sehr gut gesehen, wie das aussehen kann, dass man sich verändert und auf einmal die Defensive der große Anker in dieser Mannschaft ist und das gut geht. Aber euphorisieren tut mich das leider nicht. Und ich möchte in dieser Liga bleiben, aber ich möchte auch nicht in dieser Liga bleiben mit 22 geschossenen Toren und einer absoluten Rumpelsaison. Aber so, das ist eigentlich der Ansatz, den du fahren musst, weil die Etats sind so dermaßen unterschiedlich in Liga 1 und 2, dass selbst, also alle Clubs haben ja einfach jetzt über mindestens ein Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung gehabt. Und das siehst du halt einfach an den Kadern. Dementsprechend gibt es eigentlich nichts anderes für den HSV, außer wir müssen irgendwie drinbleiben.
Hm. Guti, wir haben noch ein, zwei Kategorien.
Torschützenkönig.
Ja, hau raus, Lutz.
Ja, da gibt es genau einen Namen, ja, ja. So wie es einen Verein gibt, der oben auf der Eins sitzen wird. Und das ist natürlich der Harald Gehstock, Harry Kane.
Ja, copy that.
Ja, der Einzige, der für mich in Frage kommt, das knacken zu können durch eine weitere Farbesaison, wäre für mich Serhou Guirassy, der im ersten halben Jahr bei Dortmund richtig gestruggelt hat. In der zweiten Hälfte hat man gesehen, was der Junge kann. In der Champions League hat es über die ganze Saison ganz gut funktioniert. Wenn Dortmund einigermaßen so performt wie in der Rückrunde, dann könnte der da mal irgendwie in die Nähe kommen. Aber ganz ehrlich, ey, mit der Dreierkonstellation Diaz, Kane und wen haben sie noch über rechts, kommt dann Olise. Wahrscheinlich Olise. Und dann hast du auch noch irgendwie ein paar, die du noch mal reinwerfen kannst, wenn die müde werden. Also der wird schon einfach wieder so viele Möglichkeiten bekommen, seine Tore zu machen. Deswegen, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei an Harry Kane.
Ja. Wie gesagt, copy that, sehe ich genauso.
Gut, dann machen wir weiter mit Hot Take der Saison. Hau du mal einen raus.
Ja, ich hau ein Team raus, nämlich den FC Augsburg. Oh, ich glaube, die sind für mich irgendwie, das ist so die heißeste Nummer für mich in der Bundesliga. Sandro Wagner ist natürlich der Haupttreiber für meine Annahme. Aber auch, was ich so gelesen habe an Interviews mit den Spielern. Die sind sowas von angezündet. Die haben so Bock auf diesen Trainer. Die marschieren und laufen jetzt schon in der Vorbereitung. Die sind alle mit Schaum vorm Mund unterwegs. Und ich habe einfach das Gefühl, die waren letzte Saison, ich habe mich so geirrt in denen. Ich habe die als Absteiger getippt, falls du dich erinnerst. Die haben eine richtig gute Runde gespielt. Und ich glaube, die machen jetzt den nächsten Schritt. Also das ist für mich der Hot Take, diese Mannschaft.
Und versuch das nochmal in einem Tabellenplatz oder einem Tabellenspektrum.
Europa. Also die werden Europa spielen, die werden am Ende Euroleague spielen.
Euroleague sogar, nicht Conference League. Das heißt Sechster oder Fünfter?
Fünfter oder Sechster, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Hot Take. Mein Hot Take, der unterfüttert deinen Hot Take, weil ich sage, Leverkusen wird nicht international spielen.
Ja, das ist krass.
Das muss ja irgendwie passieren durch Überraschung. Das ist ein negativer Hot Take, aber ich glaube, Leverkusen wird es sehr, sehr schwer haben. Die haben ihre komplette Säule verloren mit Tah, Xhaka und Wirtz. Das sind drei Spieler, die kannst du nicht immer eben ersetzen. Und Leverkusen macht es gut, finde ich, in der Transferperiode, dass sie sagen, wir schultern das mit mehreren Leuten. Ibrahim Maza haben sie geholt, dann haben sie Malik Tillmann geholt und versuchen das insgesamt, dieses Profil Wirtz, einfach auf mehrere Spieler zu verteilen, weil 1:1 geht's ja nicht. Solche Spieler bekommt Leverkusen nicht, auch wenn sie das Geld jetzt haben. Aber auch in der Innenverteidigung mit Tah und Xhaka, dem absoluten Leader und Kapitän, das wird das wird sehr, sehr schwer. Und deswegen habe ich gesagt, Leverkusen spielt nicht international. Das ist mein Hot Take. Und dann können wir auch schon zu den internationalen Plätzen kommen, weil das, da wird dann ja was frei.
Es wird was frei, also je nachdem, ne? Ich habe Leverkusen international gesetzt. 5 oder 6, also Augsburg und Leverkusen, die werden sich irgendwie diese Plätze teilen. Und die Stuttgarter noch hinten dran.
Stimmt, die fehlen ja bei dir noch.
Ja, das ist mein internationaler Take.
Ich habe ja die Frankfurter noch nicht und den Top 4. Dementsprechend landen die bei mir auf Platz 5. Und Platz 6 könnte man sagen, ist auch wieder ein Hot Take. Aber ich bin ja irgendwie, haben die einen Stein im Brett bei mir. Auch wenn die Vereinsstruktur das überhaupt nicht hergibt und ich kein Fan davon bin. Aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es da eine kleine Überraschung geben wird. Ich habe jetzt mal 3 Teams habe ich genommen, weil Freiburg, glaube ich, landet auch noch auf Platz 5 oder 6. Also Frankfurt, Freiburg und dann habe ich noch die Wölfe. Packe ich nochmal auf den 7. Platz. Das könnte der Conference League Platz sein. Ich glaube, die Wolfsburger werden weiter oben landen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Die waren das ein oder andere Mal schon mal ein bisschen näher dran, so wie ja auch andere Teams wie Gladbach, Bremen. Am Ende sind das Ende des Jahres 2-3 Punkte gewesen, nur die vom internationalen Geschäft, die Teams getrennt haben. Und ich glaube, dieses Jahr ist Wolfsburg mal wieder dran. Mir gefällt der Kader einfach ganz gut. Die haben noch ein paar Spieler geholt. Die haben da so einen ganz guten Grundstamm. Ich finde, kein Verein schafft es besser, random Spieler zu holen, wie Wolfsburg. Die holen dann irgendwie so einen Vinny Sosa aus der Championship von Sheffield United und haben einfach immer irgendwie, holen die wilde Spieler. Ich finde, Lindström ist ein cleverer Deal, den von Neapel zu holen. Ausgeliehen, glaube ich, erstmal nur, aber der hat Bundesliga-Erfahrung, der wird auch nochmal Bock haben, sich irgendwie für größere Sachen zu empfehlen. Und die haben so ein paar Spieler, die könnten nochmal so richtig durchknallen. Ich spreche davon Spielern wie Patrick Wimmer, Amura letztes Jahr schon richtig stark. Ich finde auch Andreas Skov-Olsen finde ich gut. Ich finde Benze Dardai hat unfassbar viel Potenzial. Der hat letztes Jahr auch schon relativ viele Spiele von Anfang an machen dürfen. Und auch die Innenverteidigung mit Wawro und Kolierakis. Ich finde, die haben einfach einen sehr, sehr guten Stamm an Spielern sich letztes Jahr schon zusammengesucht. Das hat noch nicht so super funktioniert, aber dieses Jahr machen sie vielleicht den nächsten Schritt aufs nächste Level und kommen irgendwie ins europäische Geschäft. Deswegen komplettieren die Wölfe meine 3 internationalen Teams mit Frankfurt, Freiburg, Wolfsburg.
Ja, witzig, das sehe ich gar nicht. Also Wolfsburg hat für mich ein ganz entscheidendes Problem, weshalb ich die nicht dazu berufen sehe, international zu spielen oder sogar für Höheres bestimmt. Die kriegen konstant keine Euphorie ins Umfeld.
Ja, gut.
Ja, aber das kriegt
Leipzig auch nicht hin.
Aber anders, doch anders. Also Leipzig hat ja einen höheren Schnitt, einen Zuschauerschnitt als Wolfsburg und das ganze Wolfsburg.
Das Stadion ist ja aber auch doppelt so groß. Also.
Ja, aber die Wolfsburger kriegen ihr kleines Stadion schon nicht ausverkauft. Also, weißt du, das.
Ja, fair enough, aber Leipzig ist halt auch ungefähr eine 3-mal so große Stadt und alles. Ich weiß, was du meinst.
Mag ja alles
aber
sein. Bei mir kommt, der Kader ist für mich, das ist ein guter Kader. Aber das ist ein Kader, der müsste overperformen, um wirklich deutlich und verdient international zu spielen. Hasenhüttl ist für mich ein guter Trainer, aber niemand, der irgendwie, das ist kein, also Meistertrainer ist jetzt das falsche Wort, weil die spielen ja erst recht nicht um die Meisterschaft mit, aber das ist auch für mich kein Europa-League-Trainer, das ist halt ein guter Trainer. Und das Umfeld ist für mich halt eine Minusleistung und überhaupt nicht für Europa geeignet oder auf so einer Welle die ganze Saison durchzureiten. Nee, und gerade auswärts. Und du musst auswärts irgendwie performen und gute Spiele machen, Punkte holen, um am Ende Platz 5, Platz 6 draufstehen zu haben. Das sehe ich bei Wolfsburg einfach nicht.
Kurzer Einwand, Hasenhüttl ist nicht mehr Trainer. Das ist jetzt Paul Simonis, der letztes Jahr bei den Go-Ahead Eagles in den Niederlanden war.
Du hast vollkommen recht. Aber ja, es stimmt, erst also, seit ein paar Wochen. Du hast vollkommen recht. Und das ändert trotzdem nichts an meiner Aussage. Das ist ja noch schlimmer.
Also, der hat immer den Pokal letztes Jahr gewonnen, ne?
Ja gut, aber ist jetzt Paul Simonis für dich der Trainer, bei dem du sofort sagst, meine Güte, wenn ich den Namen nur höre, dann klingelt schon in Europa.
Das ist für mich die Euphorie in Person. Mhm. Nee, ich kenne nicht sonderlich viel. Ich habe nicht viele Spiele von den Go-Ahead Eagles letztes Jahr gesehen, sagen wir mal so. Da würde ich lügen. Da würde ich lügen, wenn ich da sage, dass das der Fall wäre. Aber hätte ich auch als Hot Take nehmen können, aber ich finde den Take, dass Leverkusen nicht international spielt, hotter, als dass Wolfsburg sich irgendwie auf Platz 7 mogelt.
Das ist true. Ja, da bin ich bei dir.
Ja, da müsste auch schon wirklich viel passieren, merke ich gerade, dass all diese Vereine, die ich jetzt gerade genannt habe, vor Leverkusen landen.
Ja, ja.
Aber hey, ein Hot Take ist ja nicht umsonst ein Hot Take.
Sonst wäre es ein Warm Take.
Dann haben wir alles durch, oder? Dann können wir noch mal kurz hier ChatGPT, können wir noch mal drüber gucken, was sie so sagen. Was schätzt du denn, was ChatGPT zu den Top 4 sagt?
Ja gut, Bayern 1, Leverkusen 2, Dortmund 3,
bisher.
Dortmund 3, Leipzig 4.
Korrekt.
Ja.
So sehen das vor allem die Buchmacher, also wenn man sich hier die Quellen anguckt, dann sind das einfach verschiedene Wettanbieter, die ChatGPT hier zu Rate gezogen hat. Letzte drei.
St. Pauli, Heidenheim, Hamburg.
Ja, auch mehr oder weniger richtig. Er sagt tatsächlich HSV und St. Pauli, die Abstiegskandidaten Nummer 1 und dann noch ein, zwei Kandidatenplätze Köln, Heidenheim, Augsburg.
Mhm.
Aber auch ChatGPT sagt tatsächlich HSV und St. Pauli gehen wahrscheinlich boah, das wäre so bitter, wenn beide Hamburger Vereine in einem Jahr absteigen, ey, dann das wäre richtig, das wäre gar nicht schön. Torschützenkönig, klar, Harry Kane. Größte Überraschung?
Eintracht Frankfurt.
Nee. Zwei Vereine werden hier genannt. VfB Stuttgart. Mhm. Könnte eine Überraschung sein, wenn sie in die Champions League kommen, so wie ich gesagt habe. Und VfL Wolfsburg.
Ach.
Lukas.
Chat VfL, und du, ihr habt beide keine Ahnung.
Die Wölfe. Ich mache hier das Wolf-Symbol gerade in die Kamera. Die Wölfe. Das wäre es auch nochmal von ChatGPT. Haben wir das auch nochmal eingefangen. Ich würde sagen, das ist unsere Prognose für die nächste Saison. Lukas, ich bin richtig heiß. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch Bock. Das war jetzt sozusagen mal eine Folge, die so ein bisschen mehr Bezug nimmt auf das, was jetzt gerade aktuell passiert. Aber ja gut, das geht über ein komplettes Jahr. Das kann man ein bisschen zeitlosgelöster machen, so wie jetzt ja unser Format und unsere Folgen generell sein werden. Gucken wir mal, was wir uns nächste Woche ausdenken, worüber wir sprechen. Da wird sich sicherlich was finden, weil der Fußball, der hat so viele Facetten, Leute. Da können wir jeden Tag, wenn wir wollen, können wir da sehr, sehr viel drüber sprechen. Das machen wir gerne und am besten hört ihr uns auch gerne dabei zu. Wenn das der Fall ist, dann haut ein Abo rein, liked uns, kommentiert, teilt es mit Freunden, die auch Bock auf Fußball haben und ein bisschen auf Fußball-Talk. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz professionell Fußball-Talk. Couch Capitanus, Lukas, es war mir mal wieder eine Freude.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Lutz. Ich bin gespannt, was von der Prognose, die wir hier ins Mikro geballert haben, wirklich dann auch zutrifft. Das wird sich im Laufe der Saison zeigen.
Und hast du es niedergeschrieben?
Nee, aber brauchen wir auch nicht. Wir haben es ja aufgenommen.
Ja, aber das ist sehr schwierig, dann nochmal nachzuvollziehen, weil ich habe es niedergeschrieben und pack das jetzt in unser Google Docs. Ich würde dich bitten, das auch zu tun.
Ja, okay.
Arbeitsauftrag.
Hausaufgaben. Ja. Aber ja, ich habe übelst Bock. Ich bin gespannt. Ich habe mir schon das erste Heimspiel in Köln gesaved. Züge sind gebucht gegen Freiburg. Es kann losgehen.
Wir haben noch gar nicht gesprochen, wann, an welchen Wochenenden HSV Köln aufeinandertreffen. Weil
doch.
Das müssen wir uns natürlich gemeinsam. Haben wir schon drüber gesprochen?
Wir haben drüber gesprochen und befunden, dass es leider von den Jahreszeiten sowohl
schlecht
Hinspiel als auch Rückspiel angeht, könnte eine kalte, feuchte Nummer gewesen.
Ja,
wir haben hier den 1. November in Köln und dann haben wir
Mitte
März in Hamburg. Ne? Also jetzt dieses Jahr war der März natürlich golden in Hamburg. Das kann sich wiederholen, aber da muss schon was passieren, dass wir am 1. November, also 1. Novemberwochenende in Köln, einen lauen Sommerabend im Fußballstadion erleben werden. Aber das ist ja auch egal, Lutz, weil ihr da draußen könnt euch gewiss sein, wir werden beides machen. Ja,
ja, also das steht nicht zur Frage. Wenn wir Tickets bekommen und wenn wir Zeit haben, dann werden wir uns das natürlich jeweils in der gegnerischen Stadt reinziehen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das mit diesen freudigen Aussichten, machen wir das hier für heute zu. Die Bundesliga ist zurück, die Couch Capitanos sind zurück. Wir hören uns nächste Woche. Arrivederci.
Tschüss.